eine kurze Verständnisfrage. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich nicht logisch bin, aber wenn ich verstehe einfach nicht, Sie sagten, diese drei Ringe sind durch nichts zu unterscheiden und sie sind sozusagen gleich. Und deswegen kann der Richter kein Urteil fällen. Wenn sie aber gleich sind, wie kann man dann aber innerhalb dieser Gleichheit dann auf Unterschiede beruhen? Also entweder mal, es ist gleich oder es ist nicht gleich. Und wenn es nicht gleich ist, dann kann man ja ein Urteil fällen. Und wenn es aber gleich ist, dann ist die ganze Frage für die Fische eigentlich.
Ja, ich bin über das ein bisschen zu elegant, merke ich, drüber gegangen. Sie haben mit Ihrer Beobachtung völlig recht. Das ist das, was ich hier gemeint habe mit die Parabel verbindet Einheit mit Vielfalt nicht besonders überzeugend. Das wollte ich, dann wollte ich sozusagen ansprechen. Das ist die Parabel, es gilt aber auch für die Ringparabel schon. Die Logik, die Sie nennen, nämlich entweder die Ringe sind ununterscheidbar, dann gibt es kein Urteil, oder aber sie sind unterscheidbar und dann müsste es doch möglich sein, ein Urteil zu fällen. Das ist tatsächlich die Logik der Identität. Die klassische Logik der Identität.
Ich habe gar nicht noch einen Ausspruch, der heißt same but different. Das tut dann eine gleich
Identität
der Verschiedenheit
aus. Es gibt eine Identitätslogik. In dieser Identitätslogik kann man sagen, also entweder A ist gleich A, A ist gleich A und dann ist eben A A, oder aber A ist nicht, B ist nicht gleich A. Die Schwierigkeit, in dieser Art von Logik kommt die Schwierigkeit an der Stelle rein, wenn man sagt A ist gleich B. Ja? Und da gibt es ja sehr elaborierte logische Überlegungen, unter welchen Umständen etwas, was auf eine andere Art und Weise beschrieben wird, dennoch identisch sein kann. Das passt aber jetzt nicht an dieser Stelle, sondern das, was ich eben ein bisschen elegant übergangen habe und was Sie mit Recht einklagen, ist das Folgende. Es gibt zwei Betrachtungsweisen auf das Phänomen des Unterschieds der Religionen, sagen wir es an dem korrekten Fall. Die eine Betrachtungsweise ist zu sagen, in allen Religionen geht es ums Selbe und darum können, nämlich um eine gläubige Beziehung zu einem höchsten Wesen, mal sowas Ähnliches. Wenn wir diese Betrachtungsweise darüber legen, dann fallen die Unterschiede weg. Wir haben das, was man Deismus nennt. Wir müssen uns nicht streiten über die Unterschiede. Es geht uns doch allen darum, dass wir ein höchstes Wesen verehren. Sagen wir es mal so. Dann gibt es eine zweite Betrachtungsweise auf das Phänomen der Vielfalt der Religionen. Und diese Betrachtungsweise ist, ich habe einen Gott, dieser Gott hat sich bei mir am Sinai gezeigt. Es gibt einen anderen Gott, der hat sich im Sohn Gottes gezeigt. Und es gibt mehrere von diesen Göttern. Das heißt, ich werfe einen Blick auf die Vielfalt der Religionen und dabei sehe ich Unterschiede. Das sind zwei Betrachtungsweisen, die zunächst einmal getrennt werden können. Es gibt Leute, die machen den Unterschied, der jüdische Gott, der islamische Gott, der christliche Gott sind jeweils voneinander unterschiedlich und ich halte mich an diesen einen. Die anderen sagen, na schauen wir uns doch das alles miteinander an. Naja, da bin ich jetzt gerade. Die anderen sagen, das so schnell geht's nicht. Die einen sagen, ich halte mich an jeweils diesen Gott. Die anderen sagen, na schauen wir uns doch einmal an, was hier vorhanden ist. Und ich komme genau auf das, was Sie jetzt sagen. Da ist doch überall die gläubige Hinwendung zu einem Gott. Das heißt, ich sehe da gar keinen Unterschied. Die einen sehen keinen Unterschied, die anderen sehen einen Unterschied. Das, was ich sagen wollte und was ich jetzt vom Lessing herausheben wollte, darum bin ich sehr dankbar für Ihre Frage, was sozusagen das abenteuerliche Unternehmen vom Lessing an dieser Stelle ist, die beiden Betrachtungsweisen zusammenzuschließen. die Betrachtung, genau das zu sagen, genau das, was Sie jetzt angefangen haben zu sagen, da kann ich doch, es gibt diese drei Gruppen von Gottesanhängerinnen, und da kann ich doch sagen, die machen doch eigentlich eh dasselbe. Und jetzt, nämlich sie verehren alle Gott. Und an dieser Stelle bin ich bei einem Schlüsselproblem der Aufklärung, so wie es da, so wie es genau in dem Bild des Palastes mit einer undurchsichtigen Architektur dargelegt wird. Das ist nämlich erstens ein Palast. Das sind nicht mehrere Paläste. Das Paläste ist das, was ich gemeint habe mit keine unterschiedlichen Häuser. Das ist ein Palast. In diesem einen Palast steht drinnen, ich betrachte das Ganze als eine große Sache. Es gibt einen Gott, der sich das ausgemacht hat. Ein Gott für alle Menschen haben wir das im vergangenen Semester gehabt. Zweitens, ist aber nicht so, dass dieser eine Palast einen Plan hat. Der hat mehrere Pläne. Die Pläne sind genau die Pläne, die die anderen Leute, diejenigen, die die einzelnen Bereiche sehen, für wichtig halten. Und das sozusagen das Abenteuerliche, das Anstoßerregende und das, was aber auch sozusagen die Herausforderung ist, dass der Lessing jetzt das Folgende macht, das habe ich so formuliert, dass er sagt, eine Einheit mit einer Vielheit überblenden, nicht? Also und diese Überblendung, und das ist das, was ich gemeint habe, wie gesagt, der eine Gott, der eine, und das ist mit dem einen und den vielen Ringen auch drin, nicht? Es gibt diesen einen Ring, und der eine Ring, der dürfte eigentlich nicht drei Ringe sein, weil alle drei Ringe ununterscheidbar sind. Das ist die Perspektive der Einheit. Zweitens ist aber für die Problembeschreibung gerade wichtig, dass das nicht die einzige Auffassung davon ist, sondern dass es die zweite auch gibt und dass die beiden miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und das gibt die ein, also ich meine, eine moderne Fassung desselben Problems ist Rizom, wenn sie es also jetzt nicht unter dem Toleranzprinzip, sondern ein bisschen der Postmoderne von Deleuze Guattari inspiriert sehen wollen, ist das Rhizom, also ein Wurzelgeflecht, ein Bild dafür, für das Hundertwasserhaus, nicht? Ich habe die Hundertwasserhaus ist natürlich auch ein schlechtes Beispiel, weil das hat einen Plan, nicht? Es ist sozusagen ein metaphysisch tiefes Hundertwasserhaus, in dem es diesen Plan nicht gibt, obwohl es ein Haus ist. Ist das ein bisschen geklärt? Ja.
Ich finde, es gibt auch noch eine andere Unterscheidbarkeit der Religionen als nach ihrem Gott. Und da hinkt irgendwie der Vergleich zwischen Ringen und Religionen ein bisschen, weil ich kann sagen, die Ringe sind wirklich alle gleich schön, aber ich kann Religionen unterscheiden nach ihren Prinzipien, mit denen sie Gott verehren wollen. Also zum Beispiel finde ich die Werte in der Religion schöner oder die. Und da gibt es dann schon ein wichtiger Punkt für die Toleranzdebatte. Ich kann eben sagen, ich will irgendwelche Bestandteile der jüdischen Religion nicht tolerieren. Ich kann aber tolerieren, dass die Ringe alle gleich schön sind, wenn sie wirklich gleich gemacht sind. Also da hinkt, finde ich, der Vergleich ein bisschen.
Also wenn wir schon in Vergleichen sind, ist ein bisschen riskant, aber ich würde vorschlagen, dass man sowas macht wie, es gibt unterschiedliche Ringe, also die kann man auch unterscheiden voneinander, aber nicht unterm Röntgen. So würde ich damit in etwa umgehen, indem also das Motiv, das Sie sagen, dass man ja sehr sehr genau Differenzen in den Religionen beschreiben kann unter natürlichen Licht, unter Tageslicht. Nun gibt es aber zweitens eine Betrachtungsweise, nämlich eine Röntgenbetrachtungsweise, und unter der Röntgenbetrachtungsweise fällt es weg. Und an der Stelle kann man gerade noch feststellen, das sind dreimal solche Kreise, aber sonst hat man nichts. Und die Betrachtungsweise der Vernunft ist der Röntgenblick damit, nicht? Also was so, man könnte dem zustimmen, was Sie sagen, dass man, wenn man jetzt nicht das vernünftige und gerechte Urteil im Auge hat, sondern in einer freieren Situation wählen und kombinieren kann, man die Unterschiede durchaus wahrnehmen und schätzen kann, dass aber unter dem Aspekt der Röntgenbetrachtung das wegfällt. Ne? Und dass es dann darum geht. Gut, jetzt diese Sache mit dem Ernstfall ist jetzt eben in dieser Parabel deswegen wichtig, zunächst mal, weil das ist ein Punkt, da komme ich wieder auf eine Stellungnahme in einer Prüfungsarbeit zu sprechen, die mir also an dieser Stelle bemerkenswert und präzise zu sein scheint. Das ist das, was der Herr Haberleitner geschrieben hat. Die Schönheit, nochmal eine kleine Bemerkung zu dieser Art von Parabel und Beschäftigung mit Sache. Ne? Die Schönheit von solchen Dingen ist, dass man in der Sprache der Parabel sprechen kann und damit philosophische Aussagen machen kann. Das ist relativ leicht übersetzbar in eine philosophische Aussage. Und worauf er hingewiesen hat, da ist schon wieder ein Druckfehler. Eine Verwicklung wäre, warum der weise König und die teilweise Wissenden nicht vermitteln können, wie es in dem Palast denn tatsächlich aussieht. Warum haben sie nicht Zeit noch Lust, sich in die Streitigkeiten einzumengen? Vielleicht ist es auch nicht ihre Aufgabe, den Streit zu schlichten. Es gibt so viele kleine Eingänge, vielleicht wissen Sie das alles nicht. Das ist ein Aspekt, der in der Ringparabel fehlt und an dieser Stelle aber deutlich wird, dass nämlich die selbst als Partei aufgefassten Aufklärer eine deutliche Schwäche haben, nämlich genau die Schwäche des Agnostizismus, dass sie keine Zeit und keinen Punch haben, das zu klären, worüber sie sich hinwegsetzen. Das heißt, in dem Moment, in dem die Aufklärer dort auftreten, wo der Röntgenblick kommt, ja, wo sie sagen, also die bequeme Position der Aufklärer ist zu sagen, na schau, ihr seht da vielleicht sehr viele Unterschiede, aber schaut mal unter das Röntgen, da seht ihr keine Unterschiede, jetzt damit habe ich gewonnen, ich habe euch gezeigt, und Röntgen ist sozusagen das die Mechanik der Mediziner, das ist etwas, was sagen wir, gesellschaftlich akzeptiert ist. Also da haben die Aufklärer ein leichtes Spiel, indem sie eine Technik wählen, die ihnen sozusagen ihre Abstraktion beschäftigt. Wenn die Aufklärer aber als Angestellte des Palastes auftreten, dann ist viel schwerer zu erklären, warum denn sie als Aufklärer auch nicht wissen, wie der Palast aufgebaut ist. Die Aufklärer in der Ringparabel, die haben darauf eine Antwort, die sagen, im Prinzip ist es Gott und mehr interessiert uns doch gar nicht. Die anderen, die sich sozusagen auf die einzelnen Offenbarungstraditionen berufen, sind an dieser Stelle nicht radikal genug. Die auf die Agnostiker in der Parabel haben diese Position nicht und müssen sich darum konfrontieren mit der Frage, na, wie steht's denn mit euch? Welche Auffassung von dem Palast habt denn ihr? Und an der Stelle komme ich jetzt vielleicht doch zum entsprechenden Text der Parabel hier, weil das jetzt, das sind sozusagen jetzt dann die Lessingschen Worte, an die diese Bemerkung anschließt. Das sind jetzt nur die nur wenigen. Nur wenige sagten, was gehen uns eure Grundrisse an? Dieser oder ein anderer, sie sind uns alle gleich. Genug, dass wir jeden Augenblick erfahren, dass die gütigste Weisheit den ganzen Palast erfüllet und dass sich auch aus ihm nichts als Schönheit, Ordnung und Wohlstand auf das ganze Land verbreitet. Sie kamen oft schlecht an, diese wenigen. Ist also ein wenig Selbstmitleid betrachten. Aber sie kehrten sich nicht daran und wurden gerade dadurch am geschicktesten, denjenigen zugesellt zu werden, die innerhalb des Palastes arbeiten. Das ist eine wirklich verblüffende Wendung im Zusammenhang mit dem, was man sonst von Lessing kennt, nicht? Sie haben weder Lust noch Zeit, sich in Streitigkeiten zu mengen. Und damit wollen sie jetzt gemeinschaftsfördernd sein. Die Besonderheit, die da drin steht und die in der Ringparabel nicht zum Ausdruck kommt, ist jetzt das Folgende, dass man dem ja etwas abgewinnen kann. Man kann ja sagen, die besten Religionsdiener sind diejenigen, die eine gewisse Souveränität haben. Also es gibt die Stories, es gibt sozusagen die Fama davon, dass die Priester, also die wirklich begabten und wirkungsreichen, wirkungsvollen Priester, die glauben ja nicht. Ne? Das ist so wie die Diplomaten oder die Generäle. Um ein General zu werden, muss man den Gegner nicht hassen. Man muss sozusagen klug und strategisch sein und man muss nicht auf den Gegner schießen. Das ist nicht die Aufgabe des Generals. Ganz im Gegenteil, in der alten Zeit, also 19. Jahrhundert oder noch vorher, ne, gibt es diese Stories, dass die Generäle sich ja respektiert haben, weil das Business der Generäle unterscheidet sich genau vom Business des Hands-on-Tötens und damit hat man eine Diplomatenklasse, das ist ungefähr so wie heute die Fußballspieler, die ja auch nicht für die Nation mehr spielen, sondern die einfach gut Fußball spielen können und ausgetauscht werden. Nicht? Also Toni Polster oder so jemand als der österreichische Star, diese Sache ist vergangen. Ne? Das ist die Zeit vergangen, das sind einfach Legionäre, nicht? Das sind an dieser Stelle Legionäre, die gut Fußball spielen können und denen es ziemlich wurscht ist, ob sie bei Rapid oder Austria Salzburg spielen. Das ist der Punkt, in den wir da kommen, wenn wir dem Lessing an dieser Stelle folgen. Also bitte, ich meine, wo ich mehr Geld kriege, dort gehe ich hin. Ich werde mich doch nicht streiten um die Farben des Dress. Ne? Und das steht im Kontrast zu der Problemstellung aber, nicht? Das ist jetzt wichtig zu sehen. Dieses von mir eben beschriebene Phänomen steht im Kontrast zur Problemstellung der Leute, die an den Grundrissen hängen. Das sind eben die Rapid- und Austria-Fans oder was immer man an dieser Stelle haben will. Dieses Thema wird dabei angesprochen. Ich lasse das mal bei dieser ein bisschen Verbildlichung.
Aber heißt es dann, dass man sich Toleranz, wenn man Toleranz ausüben will, sich einfach dem Standpunkt entzieht? Indem man sich dem Standpunkt entzieht, kann ich tolerant sein und auch wenn ich Macht ausübe, ja, so wie die Generäle, darf ich keinen Standpunkt haben?
Das führt mich geradewegs weiter in meinem Text. Ich kann quasi darauf antworten, indem ich mich hier ein bisschen weiter bewege. Sie können sich diese Sachen im Einzelnen dann durchlesen, können es auch kommentieren. Ich bin sehr interessiert dran. Ich habe die Frage jetzt im Ohr und verwende die, um zu diesem Punkt hier der aktualisierten Hasenente zu kommen. Da greife ich jetzt etwas auf. Sollte ich jetzt so sagen, Sie finden in den Exzerpten zu den Prüfungsarbeiten zwei Exzerpte, die vollkommen zu Recht darauf hingewiesen haben, dass dieses Lessing-Parabel-Problem mit dem Hasen-Enten-Problem sehr gut korreliert und auch mit dem, was dann über Carnap gesagt worden ist. Können Sie nachlesen. Das war genau auch meine Absicht und ich greife darum zur Klärung dieser Toleranzfrage, die jetzt hier auch wieder gekommen ist, ist nochmal auf die Hasen-Ente zurück. Und bevor ich auf das genauer eingehe, versuche ich es vielleicht direkt als Response zu dem, was Sie sagen, zu formulieren. Und jetzt eben auch mit Hilfe dieses Bildes, aber auch in systematischer Absicht. Die Art und Weise, wie ich es versucht habe, bei der Hasenente zu formulieren, ist zu sagen, es gibt die Entenanhänger, es gibt die Hasenanhänger und es gibt die Bleistiftskizzenanhänger. Nicht? Wie die Wittgenstein-Autographen-Anhänger war das vorherige Bild. Nicht? Es gibt Leute, die sagen, solange das ein Autograph von Wittgenstein ist, ist es mir vollkommen wurscht, was es bedeutet. Ja? Und dann gibt es die Leute, die sagen, nein, das ist meine Schnucki, das ist mein Hobby oder sonst was ähnliches und der wird sich extrem ärgern. Darüber, dass der andere sagt, das ist ja noch nicht einmal eine Ente, ganz zu schweigen, dass es deine Ente ist, das ist nämlich ein Hase. Darauf jetzt die Frage, was heißt das für Toleranz? Ich versuche es sozusagen in einer Kurzantwort zu sagen. Das heißt tatsächlich, also das heißt der Bereich, und darum hatte ich dieses Beispiel auch eingeführt. Das heißt, dass man als erstes einmal sehen muss, in den Bereich der Toleranz gerät man unter bestimmten Voraussetzungen. Da braucht man einige methodische Voraussetzungen. Und die ich Ihnen hier vorschlagen möchte, das ist ziemlich analog zu den Grundrissen und zu den Ringen, und ich werde mich damit noch weiter beschäftigen, ist, dass es ein Symbolsystem gibt, dass es etwas gibt, was sozusagen eine symbolische Ausprägung hat. Beim Carnap heißt das Syntax. Syntax als systematische Konstruktion eines möglichen, eines deutbaren Zeichensystems. Es gibt sozusagen eine Syntax. Diese Syntax können sozusagen die Austria und die Dress, nicht? Also Fußballdressen können an der Stelle auch Syntax sein. Das sind sozusagen systematisch miteinander bezogene Zeichengestalten, die dazu dienen können, etwas auszusagen. Im Fall der Fußballdressen Vereinszugehörigkeit. In diesem Fall kann das dazu dienen, sagen wir, als ein Tier interpretiert zu werden. Also man braucht einerseits eine Syntax und zweitens reicht es aber nicht, eine Syntax zu haben, sondern es gibt Verwendungsweisen, es gibt Verständnis, Deutungen dessen, was hier syntaktisch vorgelegt ist. Und die Situation der Toleranz, also der Scope innerhalb dessen man sich bewegt, wenn man von Toleranz spricht, ist jetzt, und an der Stelle komme ich auf das eine und das viele jetzt wieder zurück, dass man eine syntaktische Vorgegebenheit hat, die geteilt ist, als syntaktische Vorgegebenheit, die aber getrennt ist im Sinne der Interpretationen. Sodass die Leute also sagen können, das ist eine Ente, das ist ein Hase, und sie sagen aber in beiden Fällen das. Und die Frage ist jetzt, worauf beziehen sie sich mit dem das? Man kann sich einerseits eine Situation vorstellen, zwei Communities, die einen sehen das immer als Hasen, die anderen sehen das immer als Ente, die treffen sich nie und es gibt niemals ein Problem, nicht? Wenn die nebeneinander mit diesen zwei Deutungen laufen. So ähnlich in einer nicht globalisierten Welt zwei Religionsgemeinschaften, die nicht eine gemeinsame Kampfgeschichte haben. Nicht? Das ist eine Deutung des Das. Das ist ein Hasen, das ist eine Ente. An der Stelle, wo tolerant wichtig wird, Toleranz sozusagen überhaupt nur möglich wird, ist was anderes passiert. Da ist passiert, dass das Das sich auf etwas Gemeinsames bezieht. Auf etwas, was einen Konflikt ergeben kann. Darum kommt auch das erste Mal bei mir diese Sache vor, bei den Negationsformen. Nicht? Hier können Sie es dann nachlesen. Das heißt, dieser Konflikt ist dadurch möglich, dass die beiden Deutungen sich überschneiden an dieser Syntax. Nun ist aber die Frage, wovon reden denn die gemeinsam, wenn sie von Ente und Hase reden? Worüber streiten sich denn die, wenn sie von Enten und Hase reden? Also es gibt eine Sache, da wird sehr deutlich, dass das nicht sein kann. Sagen wir es umgekehrt. Gesetzt den Fall, die genetischen Manipulationen sind ein bisschen weiter, als sie jetzt schon sind, und es laufen da lauter Hasenenten am Teich herum, nicht? Dann haben wir das Problem gelöst. Hat dieses Bild mit der jetzt hier besprochenen Interpretation genau die Funktion, dass es so einen Klon bezeichnet. Diese Art von Klone werden damit bezeichnet. Damit haben wir kein Toleranzproblem. Nicht? Gesetzt den Fall, das gibt es aber nicht. Es gibt diese fusionierte Hasenente noch nicht. Worüber reden die dann gemeinsam? Und an der Stelle, ich komme jetzt erst ein bisschen zu Ihrer Frage. An der Stelle liegt natürlich sehr, sehr nahe zu sagen, naja, die streiten sich um die Interpretation einer Zeichnung. Darum streiten sie sich. Und das ist, wenn man es so nimmt, natürlich auch der Ausweg. In einer Weise ist das das ist natürlich auch das Ziel dieses Einsatzes der Hasenente von mir selber. Ich kriege einen Reflexionsrückstoß. In diesem Reflexionsrückstoß werde ich von meiner Entenfixiertheit oder Hasenfixiertheit sozusagen zurückgenommen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich sage, der Streit besteht doch nicht darin, ob das jetzt das eine oder das andere ist, sondern der Streit besteht darin, ob du das so siehst oder so siehst, und wenn das die richtige Beschreibung davon ist, worin der Streit besteht, dann legt sich sehr nahe, eine tolerante Auffassung zu vertreten, nämlich von der Art und Weise, du kannst es so sehen und du kannst es so sein, und dann haben wir eigentlich an dieser Stelle das Problem in etwa ausgeräumt. Und die Antwort jetzt auf die Frage ist, ja, in einer gewissen Weise verlangt Toleranz diese Art von Relativierung. Die Art von Relativierung, die darin besteht, dass man es mit sich geschehen lässt, eine Deutung, die man hat und die man auch liebgewonnen hat, zu relativieren im Hinblick auf eine gemeinsame Syntax, also zum Beispiel das Abbrennen von Räucherstäbchen oder was immer, nicht? Weihrauch und Räucherstäbchen, wie passen die zusammen? Sozusagen zuzugestehen, dass dieses Abbrennen in zwei verschiedenen Zusammenhängen auftritt. Und das ist nun, dazu will ich jetzt eine wichtige Sache noch sagen, eine Sache, die mir sehr wichtig ist, sagen. Das ist einerseits eine Position der Überlegenheit und andererseits eine Position der Unterlegenheit. Das ist eine starke und schwache Position gleichzeitig. Das ist eine Position der Aufklärung und der Charakterlosigkeit, und es lässt sich einfach nicht vorweg und im Einzelnen sagen und entscheiden, wie man damit umgeht. Und das ist für meine Wahrnehmung der zentrale Punkt im Zusammenhang mit der Toleranz. Man wird stark, man ist stark und schwach in ein und derselben Bewegung. Ich sage es warum. Man ist stark, weil man in der Lage ist, Differenzen also mit Differenzen geordnet umzugehen, eine größere Komplexität von möglichen Problemen zu sehen, und man ist schwach, weil man sich an dieser Stelle aufbaut auf einen, sozusagen auf eine Nicht-Eindeutigkeit, weil man die eigene Eindeutigkeit, weil man den Boden in einer gewissen Weise verliert, weil an dieser Stelle eine Relativierung eingebaut ist, die im Vergleich zu der ersten nicht reflektierten Betrachtungsweise auch eine Hemmung der Handlungen mit sich bringen kann.
Naja, was ich eigentlich glaube, ist, dass erstens einmal man wissen muss oder sich bewusst sein muss, dass es so etwas für einen Richter, der irgendwie abgehoben oder oben ist oder gerecht ist, eigentlich nicht gibt. Und dass man jede Position, die man hat, man ist immer gebunden und man ist immer positioniert. Also es gibt nicht so etwas wie ein unpositioniertes Urteil oder ein gerechtes Urteil oder sonst irgendetwas, wenn man immer irgendwo in einer Geschichte drinnen ist oder in einer Position drinnen steckt, weil wir nicht im freien Raum irgendwo herumschweben, sondern irgendwo sind und verankert sind. Und deswegen ist auch diese Geschichte meiner Meinung nach mit dem Räucherstäbchen und jetzt diesem Weihrauch vielleicht auch nicht mal so sehr Toleranz verbindend, weil man könnte das ja auch anders definieren, indem ich sage, also es muss sich ja nicht irgendwie überschneiden mit dieser Position, die ich habe, sondern ich kann doch einfach auch akzeptieren, dass es etwas gibt, das mit meiner Position absolut überhaupt nichts zu tun hat und es dann einfach in seiner Andersheit und in seiner vollkommenen Andersheit, die ich dann nicht einmal auf mich beziehen will oder in meinen Sprachsyntaxen erklären möchte, als solches akzeptiere. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ein viel größerer Begriff von Toleranz, als zu finden, wo ist unser kleinster gemeinsamer Nenner zwischen zwei Dingen.
Also den kleinsten gemeinsamen Nenner als Toleranz habe ich ja nicht vertreten, aber Sie haben mit Ihrem Hinweis haben Sie sehr, sehr recht, up to a point, würde ich sagen. Ich habe das hier so formuliert, wenn Sie es hier wollen. Interessant wird, es gibt eine Gruppe von Hasenvertretern und eine aus Entenhausen, drittens Interessentinnen für Bleistiftskizzen, die Lessing diese wenigen sprechen und denen es egal ist, ob es sich um einen Hasen handelt. Damit werden die drei Schichten säuberlich untereinander abgehoben zwei inhaltsgeleitete Deutungen stehen einer Betrachtung gegenüber, der dieser Inhalt unwichtig ist. Man kann sich ein Szenario vorstellen, in dem alle drei Sichtweisen problemlos nebeneinander bestehen. Das ist genau das, was Sie sagen. Ich habe hier, damit es nicht nur an Skizzen geht, sondern auch an Worten, nicht? Das eine Beispiel genommen. Wenn Sie nehmen Sie das Wort schaffnerlos. Schaffnerlos kann sein, in diesem Beiwagen gibt es keinen Schaffner, kann sein, Sie kennen Wolfgang Ambros, das Los des Schaffners, und es kann, schaffnerlos ist ein Wort aus 12 Buchstaben, das mit S beginnt, und es gibt friedliche Koexistenz. Das hat wirklich noch niemanden gestört, dass es diese drei Betrachtungsweisen gegeben hat, und so ähnlich, nicht nur ist es, ja okay, ich komme gleich, einerseits hat es noch wirklich niemanden gestört, dass es die drei Betrachtungsweisen gibt, und die existieren einfach nebeneinander her, wie die Räucherstäbchen oder wie die Vorschrift, Schweinefleisch zu essen oder nicht zu essen oder sowas ähnliches. Das ist auszumachen. Jetzt ist es so, der nächste Punkt ist allerdings der, und darum habe ich das Schaffnerlos-Beispiel genommen, etwas entgeht Ihnen. Und zwar etwas sehr Wichtiges entgeht Ihnen. Beim Schaffnerlos-Beispiel kann ich es quasi noch in einem sicheren Bereich sagen. Wenn Sie einfach sagen, naja, Schaffnerlos heißt das eine, heißt das andere, so ähnlich wie Bank heißt, Bank ist das, wo Sie das Geld hinlegen und wo Sie sich draufsetzen, dann ist es einfach eine Homophonie mit zwei unterschiedlichen Deutungen und Sie kriegen das halt jeweils hin, was damit gemeint ist. Aber die wirkliche Pointe von dem Ambros-Lied besteht ja darin, dass er das überkreuzt, dass er Ihnen zu vor Augen bringt, und das insofern ist das Schaffnerlos, so wie die Hasenente. Sie hören ein Wort, so ähnlich wie Sie einen Strich sehen, und Sie denken Schicksal. Oder aber Sie denken Kondukteur. Nicht? Sie denken der Herr Schaffner. Und die Raffinesse von Wolfgang Ambos an der Stelle, wenn ich mir das schnell erlauben darf als Exkursion, also als Exkurs, ist ja, dass er es schafft, diese beiden Deutungen zusammenzubringen, dass er sozusagen aus dem historischen, ich sage es jetzt ein bisschen gespreizt sozusagen, aus der historischen Entwicklung der Personaleinsparung, sich darin äußert, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Beiwegen keine Personen mehr gehabt haben, aus dieser Personaleinsparungsmaßnahme eine Perspektive auf das Schicksal der Welt, das von bestimmten, das, die Weltgeschichte, die Wiener Weltgeschichte zu machen, ne? Sagen wir mal so, so nicht? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Text kenne. Schaffer sein, das war einmal was, das ist vorbei, das ist das Schaffen, das war einmal was, die Zeit kommt nie wieder, das ist das Schaffner los. Ja? Das heißt, die ganze Pointe an der Stelle liegt genau am gezielten Überschneiden von zwei Sachen, die sich nicht überschneiden müssen. An der Stelle ist es ein Witz, an der Stelle ist es ein Genuss. Aber das gibt es nicht nur als Genuss, sondern das gibt es auch als Kontrast und als Konflikt. Hier habe ich es so aus formuliert, dass ich gesagt habe, also wenn man das im Großen nimmt mit Hasen und Ente, geht's vielleicht nochmal. Schauen wir uns aber solche Sätze an wie das ist ein Schnabel, das ist ein Hasenohr, das ist doch nur ein Bleistiftstrich. Dann haben wir eine etwas mikroskopischere Betrachtungsweise. Dann zeigt sich nämlich, dass aus den unterschiedlichen Deutungen auch unterschiedliche Implikationen und unterschiedliche Verhaltensweisen diesbezüglich entstehen können. Und an der Stelle ist es, wenn sozusagen dieselben Vorgaben für unterschiedliche Gruppen unter unterschiedlichen Interpretationen verhandelt werden, kommt es einfach zum Crash. Und es ist jetzt so, diesen Crash kann man, und das war mein Punkt, diesen Crash kann man durch Schichtenanalyse beheben, ja? Indem man nämlich sagt, aber das ist doch nur ein Bleistiftstrich, du musst dich doch nicht streiten über den Schnabel und das Ohr. Das ist der Teil, von dem ich gesagt habe, das ist die Stärke. Das ist die Stärke davon, eine überlegene Position zu vertreten. Auf der anderen Seite, die umgekehrte Seite der Rechnung ist die, dass ich von einem dass ich auch ein bedeutendes Problem habe, wenn jemand diese Bleistiftzeichnung sieht und überhaupt nicht sieht, dass das ein Tier ist. Dann muss ich ihn erst einmal dorthin bringen, dass es ein Schnabel oder ein Ohr ist, und wie schaffe ich das? Und wenn ich sozusagen systematisch diese, also es ist sehr die Frage, ob ich, ich meine, wenn es ein Wittgenstein-Autograph ist, dann bin ich irgendwie gut draus in dem Beispiel, weil das ist wurscht, was der Wittgenstein gezeichnet hat. Wenn es der Wittgenstein gezeichnet hat, ist es wichtig. Aber trotzdem ist es eine erhebliche Behinderung, sagen wir Tierblindheit. Ne? Stellen wir uns vor, es gibt hier eine Tierblindheit, es gibt ein Kind oder einen Kollegen oder eine Kollegin, und die ist nicht in der Lage zu sehen, dass das irgendein Viech ist. Ja? Das ist eine Behinderung an dieser Stelle. Das heißt, da wird relativ deutlich, dass, ich habe es an einer anderen Stelle so formuliert, ein Brettspiel kann man nicht spielen. Also man kann nicht ein Brettspiel spielen. Man spielt Halma, Go, Mühle oder sonst was. Man kann das Generelle kann man nicht spielen. So ähnlich kann man. Man kann nicht hier. Man kann sehr sehr schlecht ein Tier da drin sehen. Nicht? Man sieht ein bestimmtes Tier. Sie wollten. Wollten Sie das mal sagen? Ach so, hat Sie. Sie?
Naja, so teilweise halt. Aber ich bin da immer ein bisschen sehr kritisch, weil ich mir denke. Natürlich kann man kein Brettspiel spielen, wenn nicht beide die gleichen Spielregeln haben und das gleiche Spiel spielen. Aber auf der anderen Seite haben Sie gerade eben gesagt, dass man muss das irgendwie überlegen, aber also so drüberlegen oder eine gemeinsame Überschrift sozusagen dem Ganzen geben. Aber da denke ich mal wieder, warum ist dann diese gemeinsame Überschrift wieder notwendig? Also, weil ich meine, entweder man spielt das Spiel gemeinsam, dann sagt man, okay, ich spiele jetzt dieses, was auch immer, Schach oder keine Ahnung was, und dann habe ich mich an die Schachspielregeln zu halten. Und dann weiß ich halt, also wenn ich eben halt weiß bin, dann darf ich halt früher anfangen wie der Schwarze. Und dann einige ich mich auf das drauf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt jetzt eben nur eins von vielen Spielen und ich kann akzeptieren, dass jetzt Schach genauso gut ist wie Mensch, ärgere dich nicht, zum Beispiel, nur als Beispiel, dann kann ich ja einfach nur eine Vielfalt von Dingen akzeptieren, ohne dass ich die jetzt unbedingt überschneiden muss.
Und wie kommen nach Ihrer Auffassung gesellschaftliche Konflikte zustande? So wie Sie es darstellen, schaut die Sache so aus, dass man entweder mit lauter Gleichgesinnten gemeinsam spricht, oder aber, wenn es Konflikte zwischen Andersgesinnten gibt, dann sind wir in einem anderen Land.
Ja, die Konflikte kommen deswegen zustande, weil dann jeder von seiner Position überzeugt ist, dass man es immer von seiner Perspektive her sehen muss. Und ich bin der Meinung, man muss es nicht immer nur von der eigenen Perspektive her sehen. Ich meine, der Konflikt, denn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Religionen sind, mit meinen christlichen Freunden habe ich derjenige, dass sie einfach nicht akzeptieren können, dass meine Perspektive einfach eine andere ist und dass ich zwar Jesus als Jesus akzeptieren kann, aber dass es halt nicht meiner ist und damit passt er. Und
das ist
dann, es ist nicht so, weil, und ich werde dann verdammt, weil. Und es ist dann immer ihre Geschichte, die dann mir sozusagen drüber gestülpt wird und mir werden dann meine Mängel aufgezählt, weil ich diese Art von, sagen wir mal, Religion jetzt für mich selber nicht akzeptieren möchte. Und so entstehen Konflikte, weil man immer eine Position hat, von der man eigentlich aber nicht abrücken möchte und der Meinung ist, das ist die einzig wahre, richtige, von oben, was auch immer, inspirierte oder abgehobene oder neutrale Position. Und ich bin einfach nur der Meinung, es gibt keine neutralen Positionen, das ist alles.
Ich habe genau dasselbe gesagt. Ich habe erstens gesagt, dass es genau auf diese Art und Weise Konflikte gibt, dass die Konflikte so entstehen, wie Sie es auch jetzt beschrieben haben. Nicht anders habe ich das hier an dem Beispiel gesagt. Zweitens habe ich gesagt, dass die Position, die sich jetzt damit auszeichnet, dass sie sagt, wir sehen ein, wir nehmen den einen Schritt zurück, wir gehen den einen Schritt zurück und wir relativieren unsere Konflikte. Die Konflikte entstehen, weil es einen Überschneidungspunkt gibt, und wenn wir den einen Schritt zurückgehen, dann sehen wir diesen Überschneidungspunkt als etwas, wo die Wege sich trennen und wo wir uns auch verabschieden können, sozusagen, wo wir keinen Konflikt haben müssen, weil wir sehen, der eine darf das andere machen, das andere darf der andere machen. Das ist der klassische Toleranzverfahren. Ich sage, das ist auch eine historisch gewordene Position. Das ist keine inhaltslose und keine neutrale Position, sondern wenn jemand als Konfliktmediatorin auftritt, dann ist das auch eine historische Position. Jemand, der sich zwischen zwei Streitende wirft und sagt, warum streitet ihr euch darüber, es ist doch nur ein Bleistiftstrich, hat auch eine bestimmte historische Position, der ist nicht besser. Das war genau mein Punkt im Zusammenhang mit der Parabel und mit den wenigen, die der Lessing anspricht. In dem Moment, in dem wir einsehen, dass der Appell an Toleranz, so verstanden, wie ich ihn jetzt kurz skizziert habe, selber eine Intervention in einem historischen Feld ohne den letzten Richter ist, in dem Moment haben wir die Schwierigkeit und auch die Aufgabe und die Möglichkeit, uns zu fragen, wie ist das aufgebaut? Was sind sozusagen die logischen Zusammenhänge hinter diesem Toleranz, hinter dem Toleranz? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Wie funktioniert das überhaupt? Wie ist es möglich, die Frechheit zu besitzen, Leuten, die sich streiten, zu versuchen klarzumachen, dass sie sich nicht streiten sollen. Das ist eine Voraussetzung. Wie ist es? Drehen wir es doch einmal um. Ja? Es gibt Religionskrieg. Wenn Sie die Seite weiter runterschauen, das machen wir das nächste Mal, werden Sie sehen, dass es, sagen wir mal, sehr, sehr, da muss ich nichts dazu machen, sehr, sehr handgreifliche, tödliche Konflikte zwischen Religionen wieder gibt. Wie kann ich argumentieren, dass ich mich hinstelle und sage, nein, ihr sollt euch nicht umbringen?
Dieser Rückschritt um eine Stufe, ja, irgendwie heißt, ich nehme deine Argumente nicht ernst, ich nehme deine Position nicht ernst.
Ja. Das ist der Punkt. Das wollte ich, das ist eigentlich schön, dass sich das jetzt so ergibt, nicht? Weil ein Ziel dessen, wie ich es heute dargestellt habe, ist schon, das zu sagen, sagen wir, die Selbstgenügsamkeit, die man im Westen hat, indem man sagt, also bitte, reißt euch doch mal ein bisschen am Riemen, ja, relativiert euch doch und kommt doch mal drauf, dass eure Gottesvorstellung nicht besser ist und nicht schlechter als unsere Gottesvorstellung. Ich lade euch herzlich ein zu einer Podiumsdiskussion darüber, welcher Gott besser ist, ja. Diese Frechheit, das muss man schon sagen, ja, diese westliche Frechheit ist uns sehr selbstverständlich, und das ist eine Position der Stärke und der Schwäche. Das war sozusagen der Punkt, den ich sagen.
Ich wollte eigentlich nur noch bei der Kollegin auch anschließen, dass sozusagen jemanden zu bewegen, einen Schritt zurück in seinen Blickwinkel zu machen und das Problem von eben, wie Sie auch gesagt haben, sozusagen differenziert, vielleicht eben von einer anderen Position zu betrachten, ja schon wieder ein Konfliktpotenzial irgendwie beinhalten könnte, nämlich dass man jetzt so eine Art von heroben herab jetzt sagt, tritt einmal zurück und sieh dir das an.
Das ist ein Motiv, das mir auch an der Stelle sehr wichtig ist. Also ich würde sagen, die Logik des Toleranzgedankens, und das ist tatsächlich eine Errungenschaft unserer Zivilisation, das muss man ja sagen, nicht? Die Errungenschaft unserer einer langen, blutigen Geschichte der europäischen Zivilisation besteht darin, eintrainiert zu haben, die Fähigkeit solcher Relativierungen im Hinblick speziell auf Fragen der Religion, nicht? Diese Errungenschaft verbindet sich mit imperialistischen, weltherrschaftlichen Gesten. Das ist wahrscheinlich gar kein Zufall. Ja? Es ist wahrscheinlich eine sehr, vermutlich hängt das irgendwie damit zusammen. Also das meine ich mit Stärke, die Fähigkeit, an dieser Stelle von bestimmten Sachen abzusehen, reduziert zwar den Fanatismus, aber steigert die Fachkompetenz doch um einiges. Ja? Das ist das, was ich mit den Generälen gesagt habe. Ja? Also es hat eine Zeit gegeben, da war der General derjenige, der mit dem Schwert vorne, ich weiß nicht, ob es das je gegeben hat, aber der sozusagen vorne mit dem Schwert in die Schlacht galoppiert ist. Nicht? Weil er mutig war, weil er der Anführer der Truppen war. Das ist sicherlich eine Form der Kriegsführung. Ja? Moderne Kriegsführung ist das nicht. Der kluge General, der kann ziemlich fett sein und überhaupt nicht beweglich, und der ist einfach ein guter Computerfachmann oder sowas ähnliches. Ne? Das heißt, die Art von Abgehobenheit, vom Geschäft des Tötens, um es an dieser Stelle zu sagen, in Richtung einer Sachkompetenz, ist ein Erfolgsrezept in einer gewissen Weise. Und daraus entsteht das, was Sie sagen. Also ich will nur sagen, ich will das beides betonen. Einerseits betonen, dass ich nicht der Auffassung bin, dass man darauf verzichten sollte, das als eine Errungenschaft zu sehen, dass man aber sich auch nicht sozusagen verschließen soll, der Wahrnehmung dessen, dass das selbst eine Machtintervention ist. Das billiger kriegt man es nicht hin. Das ist eine Art von Widerspruch, aber billiger, glaube ich, kommt man die Sache nicht ran. Ne? Gut. Nein.